Starten wir die zweite Einheit. Darf ich euch noch zum Übergang noch mal bitten, mit mir in Kapitel 11 zu gehen und Vers 26 aufzuschlagen oder das markieren? Gedankengang. Wir sind im Tal des Gesetzes. Die ersten Kapitel, die wir jetzt, uns angeschaut haben bis jetzt, ging es darum, die innere Voraussetzung aufzuzeigen. Das geht darum, Gott zu lieben. Um Gott lieben zu können, braucht es ein beschnittenes Herz. Daran hängt Segen und Fluch. Schaut mal Vers 26. Siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich heute euch gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht und so weiter. Seht ihr, das ist Gesetz. So, ich lege euch vor, ich lege instetal, also wirklich Buchstaben, da steht es ganz genau, das müsst ihr tun. Haltet meine Gebote, dann liebt ihr mich, gibt Segen. Liebt ihr mich nicht, wie erkennt man das? Ihr hält meine Gebote nicht, gibt es Fluch. So, das ist das Gesetz, Segen oder Fluch. Und Mose sagt, ich lege es jetzt euch vor. Und das ganze Volk sagt, danke, wir wollen es tun. Ja. Also ich lege es euch vor, das ist die Grundlage. Und ab jetzt, Kapitel 12, jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zu dem neuen Blatt, das ich euch gezeigt, also euch gegeben habe. Das ist jetzt das dritte Blatt von heute. Ja? Da findet ihr in der Mitte so ein großes Kästchen und da habe ich überschrieben mit die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen. Das ist das, was sie halten sollen und woran jetzt Segen oder Fluch von diesen Dingen hängt jetzt der Segen und der Fluch nochmal ab. Wir haben das natürlich schon im Vorfeld gesehen, das Gesetz, die 10 Gebote. Mose hat ja sie schon daran erinnert, an die 10 Gebote. Der Unterschied dazu ist jetzt zeigt er, wie dieses Gebot sich im Leben anzuwenden gilt. Also er sagt, wie müsst ihr das Gebot halten, damit ihr Segen bekommt? Wie zeigt sich das praktisch in eurem Leben, das Gesetz, das er vorher in den 10 Geboten entfaltet hat? Könnt ihr mir folgen? Das sind die Kapitel 12 bis Kapitel 26. Ganz viele Ordnungen und Rechtsbestimmungen für das Land. Dazu gleich noch mehr. Dann, nachdem er das aufgezeigt hat, die Ordnungen und Rechtsbestimmungen, kommt sofort wieder was? Der Bundesbruch und die Bundestreue. So ähnlich, wie es wir schon vorhin auch hatten. Das Gesetz wird aufgezeigt, die Maßstäbe aufgezeigt und dann wird gesagt, hey, wisst ihr was, ihr habt es schon mal gebrochen, gell? Sofort, Mose erinnert permanent immer wieder an was, an die Unfähigkeit, das zu tun. Und er sagt, ich weiß, ihr werdet es brechen. Ich weiß das. Warum? Weil er weiß, dass Jesus kommen wird. Weil er ist ein Zuchtmeister auf Jesus hin. Dann gibt es einen Abschnitt, auf dem dann die Gesetzessteine gelesen werden. Und von zwei Bergen soll Segen und Fluch verkündigt werden. Das sind der Berg auf den zwei Bergen. Und dann hat es was mit diesem Berg Gerazin. Gerazin heißt das, glaube ich. Gerazin heißt da. Egal, wie man es ausspricht. Kommt euch dieser Berg bekannt vor? Berg Gerazin, woher kennen wir den? Abgesehen, vielleicht war jemand von euch schon da? War noch niemand da? Ich auch nicht. Nur auf der Landkarte übergehört oder. Ja? Okay, wir kommen dann dazu. Wir gucken uns das an. Das Werk der Samarien. Das war, als die Frau am Jakobsbrunnen sagt, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Ja, unsere Väter sagen hier, ihr sagt wohl, was ist jetzt? Wie kommt sie darauf zu sagen, dass es der richtige Ort der Anbetung ist? Das hat was mit dem Gesetz da zu tun. Da wurde nämlich was ausgerufen, das war dann der Ort für sie der Anbetung. Das ist eine interessante Geschichte, um Johannes Kapitel 4 zu verstehen. Ja. Okay, und dann kommen die 12 Fluchworte. Also in diesem Zusammenhang sehen wir nochmal, wie das Gesetz, die Anordnung, die dann praktisch ausgelebt werden, wie es nochmal umrahmt werden und sagt, okay, was ist die Folge? Was passiert, wenn man den Bund bricht? Was ist passiert bei der Treue? Wird verkündigt, die 12 Fluchworte werden ausgesprochen, das heißt, der Fluch wird deutlich gemacht, über den Fluch müssen wir auch kurz nachdenken, dann kommen wir in diesem Zusammenhang, verflucht ist der, der am Balken hängt und so, dann klingelt es ja bei uns schon, gell? Das kommt aus diesem Kontext heraus und am Ende wiederum Segen und Fluch. Also der ganze Abschnitt, Anwendung von dem Gesetz und auf verschiedenste Art und Weise wird wiederholt, welche Konsequenzen hat das, wenn man sich dran hält, welche Konsequenzen hat das, wenn man sich nicht dran hält. Das also in einer sehr anschaulichen, in sehr klaren, in sehr erdrückenden Weise wird immer wieder vor Augen geführt, was bedeutet, sich unter das Gesetz zu stellen und was ist die Konsequenz, wenn man es nicht hält. Ja? Also unter diesen Eindruck kommt man unweigerlich. Und wenn man da keinen Ausweg findet, gibt es keine Hoffnung. So, jetzt gehe ich mit euch durch. Jetzt passiert Folgendes. Kapitel 12, Abvers 1. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht komplett die Kapitel lesen. Ich werde euch so ein paar Dinge euch zeigen, wo ich sage, guckt mal dahin, schauen uns das mal das an. Schaut mal ich lese Vers 1. Dies sind die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ihr halten sollt, sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott, deiner Väter, der dir gegeben hat, es in Besitz zu nehmen, all die Tage, die ihr auf dem Erdboden lebt. Schaut mal, für was, für wann und für wo gelten diese Ordnungen, die jetzt kommen? Okay, ihr seid schon einen Schritt weiter. Okay, für die Zeit habt ihr immer auf Erden, ja? Solange ihr auf dem Erdboden lebt. Ja, in dem Land. Das heißt, die Rechtsbestimmungen, die jetzt kommen, ist, die gelten, wenn ihr in das Land kommt, dann müsst ihr das beachten. Schaut mal Vers 8. Im gleichen Kapitel, Vers 8. Ihr dürft es nicht mehr so machen, nach allem, wie ihr es heute hier tut, dass jeder all das tut, was in seinen Augen recht ist. Denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Okay? Also, sie sollen das, diese Rechtsbestimmungen und Ordnungen, Gott gibt ihnen, und sie sollen das in dem Land tun, nicht wie jetzt. Jetzt macht ihr es, was ihr wollt. Was in euren Augen recht ist. Das heißt, Gott sagt, wenn ihr da hineinkommt, wo ich euch hineinbringe, dann ist die Voraussetzung, oder dann sollt ihr auch so leben, wie ich will. Wenn ihr das bekommt von mir, was ich euch gebe, lebt darin, indem ihr mich liebt und all die Ordnungen und Rechtsbestimmungen tut. Jetzt macht ihr, was ihr wollt. Warum? Weil jetzt sie kein beschnittenes Herz haben. Ja? Jetzt wirst du sagen, aber danach haben sie doch auch kein beschnittenes Herz. Richtig, weil das nach dem Gesetz ist. Deswegen, wie lese ich das? Schaut mal, hier heißt es, wenn Gott sagt, wenn ihr in die Ruhe hineinkommt, das bedeutet in dem Land, in das hineinkommt, bedeutet in die Ruhe hineinkommt, steht hier, denn ihr seid jetzt noch nicht zur Ruhe und zum Erbteil. Das heißt, diese Ordnungen, die jetzt kommen, diese Feinheiten, die jetzt kommen, gelten für eine neue Ruhe. Diese neuen Regeln, die jetzt kommen, gelten für diese neue Ruhe. Wenn man in diese Ruhe hineingeht, in die neue Ruhe, dann soll man diese Dinge beachten. Okay? So, das ist nach dem Gesetz. Nach dem Gesetz bedeutet das, oder nach Mose bedeutet das, Mose bereitet das Volk in das Einziehen in das Land Kanaan. Richtig? So, was sagt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 3 und Kapitel 4? Viele sind nicht in diese Ruhe hineingekommen. Sie haben nicht geglaubt. Aber dann sagt er, heute gibt es steht noch eine Ruhe für das Volk Gottes aus. So, geht mit mir in Hebräer Kapitel 4. Das gucken wir uns an. Hebräer Kapitel 4. Ich will euch zeigen, wie ich das lese. Das heißt, die Gerechtigkeit nicht durch Gesetz, aber bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Der Hebräerbriefschreiber sagt, dass Josua, Mose hat es ja nicht getan, Mose durfte ja nicht das Volk ins verheißene Land hineinbringen, weil das würde ja bedeuten, dass man ins verheißene Land durchs Gesetz hineinkommt. Josua steht aber für Jeschua, für Jesus. Und in die Ruhe kommt man durch Jesus und nicht durch Mose. So, von daher, aber Josua hat nicht das Volk wirklich in die Ruhe gebracht, weil Josua nicht Jesus ist. Josua ist nur ein Bild auf Jesus. Und darum sagt der Hebräerbriefschreiber, dass es eine neue Ruhe auch aussteht. Als Josua das Volk Israel in das Land des Erbteils gebracht hat, in diese Ruhe, war das nicht fertig. Das ist nicht das Eigentliche gewesen. Ich lese es euch ab Vers, Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht. Schaut mal, der Hebräerbriefschreiber sagt, dass diese Ruhe noch aussteht, obwohl das Volk Israel doch in die Ruhe hineingekommen ist. Dann sagt er, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil sich bei denen, die es gehört haben, sich nicht mit dem Glauben verband. Sie glaubten Gott nicht. Und weil sie ihn nicht glaubten, liebten sie ihn nicht, handelten nach ihren Vermögen, nach ihren. Das heißt, ihnen wurde eine gute Nachricht verkündigt, aber sie haben Gott nicht vertraut. Sie haben nicht geglaubt. Auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt, richtig? Von einer Ruhe. Und wisst ihr, wer in diese Ruhe hineingeht? Wer glaubt? Was glauben? Jetzt gucken wir uns, was gilt zu glauben? Vers 3. Wir gehen nämlich in die Ruhe als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat. So schwor ich meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt geschaffen worden waren. Denn er hat irgendwo von diesem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie auch Gott von seinen eigenen. Ich liebe diesen Abschnitt, der ist so gewaltig. In dem steckt so viel. So viel will ich aber nur sagen. Um in die wahre Ruhe Gottes einzugehen, das ist ein Glaubensakt. Was glauben wir aber? Erstens, dass die wahre Ruhe nicht die Ruhe war im verheißenen Land, die Josua oder Mose gebracht. Das ist nicht das Einzige. Der Hebräerbriefschreiber sagt, dann hätte doch David, der doch schon längst nach dieser Zeit gelebt hat, das Volk war doch schon im verheißenen Land, hätte doch David in dem Psalm nicht gesagt, heute, wenn ihr meine Stimme verhärtet, heute, es gibt eine neue Ruhe. Hätte David eine neue Ruhe verkündigt, wenn es keine neue gäbe, versteht ihr von der Logik? David lebte doch nach Josua. Wenn er von einer neuen Ruhe redet, dann kann er doch nicht von der alten reden. Das ist die Logik, von der der Hebräerbriefschreiber hier ausgeht. Und dann sagt er, schaut mal, Gott hat gewirkt und ruhte von seinen Werken. So, wir ruhen von welchen Werken? Von unseren Werken. Wir müssen nicht mehr arbeiten, nichts mehr tun. Wer noch Werke tut, kann nicht ruhen. Wer sich unter das Gesetz stellt, was kann er nicht? Ruhen. Da kommt keine Ruhe, da bekommen, weil man ja permanent etwas tun muss. Und sei es nur das halten oder das und das anziehen, nicht anziehen, das machen, nicht machen, das denken, nicht denken. Du kommst nie zur Ruhe, wenn du permanent deine Rettung oder dein Glaubensleben auf bestimmte Gesetze auf. Der Mensch kommt niemals zur Ruhe. Aber wenn ich glaube, dass es alles vollbracht ist, und es mir alles geschenkt ist und du nichts mehr tun musst. Darum redet die Bibel, dass wir sitzen. Richtig? Sitzen zu Rechten Gottes. Das heißt ruhen. Ich liebe dieses Bild. Ich erzähle euch nichts Neues, aber wenn ich unterwegs bin und das erzähle, da gehen die Augen so auf. Ja? Ihr denkt, okay, alles klar, Wille, danke für die Erinnerung. Ich war vor kurzem unterwegs und durfte darüber reden. Und als ich einen Stuhl hingestellt habe und die Leute gefragt habe, ab wann, warum sitzen wir, um auszuruhen? Ja, warum machen wir das? Und dann gesagt, weil die ganze Last nicht mehr auf meinen Beinen, sondern auf den Beinen des Stuhls ruht. Und ich muss mich nicht selbst tragen. Darum ruhen wir, gell? All unsere Last, alles wurde auf Jesus abgewälzt. Er trägt all meine Schuld, all meine Last. Ich kann ruhen. Die Leute, solche Augen! Die sind nie wieder aufgestanden. Die ganze Freizeit durch, nur gesessen. Klar, und davon spricht er. Heute ist, Gott verspricht uns eine Ruhe. Er sagt, es ist vollbracht, ich habe alles getan. So wie Gott die Schöpfung getan hat und am siebten Tag ruhte, so hat Jesus gewirkt und dann geruht. Und am siebten Tag ist die Ruhe vollendet worden. Richtig? Und er sagt, das ist unsere Ruhe. Wir sind in Christus, wir ruhen. Nun nebenbei, übrigens, ich hake nochmal nach. Die Sieben-Tag-Adventisten glauben, Siebenten-Tag-Adventisten glauben, dass diejenigen gerettet werden, nur die, die den Sabbat halten, diesen Schabbat, diese Ruhe halten. Und sie glauben, weil sie lesen, zum Beispiel in der Offenbarung heißt das, und die Gebote Gottes halten oder die Sabbate halten, steht da. Und dann sagen sie, ja klar muss man Sabbat halten. Aber was sehen sie nicht? Was verstehen sie nicht? Welchen Schabbat muss man halten, damit man gerettet wird? Die denken, ah so, das Gesetz. Nein, die wahre Ruhe. Jesus sagt, wer meine Ruhe hält, nämlich das, was ich vollbracht habe, der wird gerettet werden. Das ist die Ruhe. Und hier geht es nicht um einen Tag. Ja, es geht doch nicht um einen Tag, ob Samstag oder Sonntag, ist doch egal, welcher Tag. Selbst wenn manche sagen, der Samstag ist für mich wichtig, dann halt doch den Samstag. Aber wenn du denkst, dass du nur gerettet wirst, wenn du den Samstag hältst, dann war's das. Dann stellst du dich unter das Gesetz und du bist nicht in der Ruhe. Wenn wir glauben, wenn unser Glaube mit der guten Nachricht sich verbindet, dass dir alles vollbracht worden ist, nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Lösung, dann hören wir auf, selbst etwas zu tun, dann ruhen wir von unseren Werken, weil das Werk der Erlösung schon vollbracht ist. Das ist der Schabbat, das ist die wahre Ruhe. Und wir lernen das eine, das, was die Ruhe bedeutet, aber wir lernen auch, dass Josua und das Volk, als sie nach ins verheißene Land in Kanaan kamen, nie in die wahre Ruhe gekommen sind. Also wenn wir zurück zum Mose gehen und wir hören, dass Mose sagt, dass Gott durch Mose ihnen sagt, wenn das, was ich euch sage, gilt für dieses Land, denn jetzt haltet ihr danach, dann verstehen wir für uns so, wir lernen jetzt, was bedeutet für uns, in unsere Ruhe zu leben. Versteht ihr, warum dann auf einmal ein Verfluchter, der am Kreuz hängen, da auftaucht? Dass dann auftaucht auf zwei oder drei Zeugen, dass da auftaucht einen Propheten wie mich, wird kommen, auf ihn sollt ihr hören. So, was bedeutet für uns, in dieser Ruhe zu sein? Welche Ordnungen und Rechtsbestimmungen müssen wir hören, wenn wir in dieser Ruhe, in unserer Ruhe sind, nicht in der Ruhe Israels da nach dem Fleisch. Was lernen wir, um in der Gerechtigkeit zu bleiben, in dieser Ruhe zu bleiben? Was müssen wir beachten, um in der Ruhe zu bleiben und im Land zu bleiben? Das ist, wie wir das zu lesen haben. Könnt ihr mir folgen? Wir leben nicht mal in diesem Land da, oder? Wir leben hier in Deutschland, wir leben nicht in Israel. Selbst wenn wir das funktioniert nicht. Also das ist das Erste, wir steigen hinein und verstehen, okay, das gilt jetzt, das sagt Gott, das sind Maßstäbe, Ordnung, Recht, für die Ruhe, für sie. So sollte in diesem Land leben. Wie? Das erste ist folgendes. Vers, geht mal mit Vers 13 nochmal mit. Nee, Vers 10, Entschuldigung, Vers 10. Kapitel 12, Vers 10. Seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch erben lässt und euch und hat er euch Ruhe verschafft von all euren Feinden ringsum, dass ihr sicher wohnt. Wie hat Jesus unsere Ruhe verschafft? Von welchen Feinden? Vom Tod? Von was noch? Vom Teufel? Richtig? Wir haben eine sichere Erlösung in Jesus Christus, oder? Hat er die Feinde besiegt? Am Kreuz? So, er hat uns in seine Ruhe hingebracht. Und jetzt, wenn wir in seine Ruhe hineingehen und er uns von allen seinen Feinden, von all unseren Feinden erlöst hat, das hat er getan, das ist das Zeugnis, oder? So, was sollen wir dann tun? Und dann heißt es, und ihr sicher wohnt. Ist doch herrlich, oder? Sind wir sicher? Ja, wir sind sicher. Sicher in seiner Hand. Die Gewissheit, weil nicht auf uns, auf ihn ankommt. Wir sind sicher. Heißt folgendes. Dann soll es geschehen, die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer und Schlachtopfer und eure Zehnten und das Hebopfer, euer Hand und all das Auserlesene eurer Gelübde, die ihr dem Herrn Gott geloben werdet. Und ihr sollt euch von dem Herrn, eurem Gott, freuen, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Sklaven und eure Sklavinnen und der Levit, der in den Toren wohnt, denn er hat weder Anteil noch Erbe mit euch. Hüte dich, dass du ja nicht deine Brandopfer an jeder Stätte opferst, die du siehst, sondern an der Stätte, die der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird. Dort sollst du deine Brandopfer opfern und dort sollst du alles tun, was ich gebiete. Geht euch schon die Herrlichkeit auf, dieses Abschnitt? So, um was geht's hier? Was sollen sie in diesem verheißenen Land tun? Was dürfen sie tun und was dürfen sie nicht tun? Richtig, voll gut. Hier geht es letztendlich um den Ort der Anbetung. So, in dem alles dargebracht wird, in dem die Opfer und all, es geht um Gott anzubeten. Und an welchem Ort soll das geschehen? Überall, wo man will? Sondern? Es gibt nur eine Stätte. Und die wird Gott bestimmen. Und die wird sein aus einem Stamm. Und nicht an allen Stämmen, sondern aus einem Stamm wird es einen Ort geben und nur dort soll Gott angebetet werden. Versteht ihr das? Nach dem Gesetz bedeutet das was? Ja, der Tempel, wo der gebaut ist, richtig? Stamm Juda. David, die Stadt Davids. Stiftshütte Tempel, dann, der dann kommt, richtig? So, das ist nach dem Gesetz. Aber damit ist ja vorgeschattet auf das wahre Haus Gottes. Auf den wahren Tempel. Jesus sagt, reiß diesen ab, in 3 Tagen baue ich auf. Und er sprach von seinem eigenen Leib. Gott sagt, Anbetung gibt es nur an einem Ort. Und all eure Anbetung dürft ihr nicht euch, ihr dürft nicht irgendwas euch aussuchen, wo ihr anbeten wollt. Sondern Anbetung gibt es nur in einem diesem Haus. Und das ist Jesus und sein Leib. Und sein Leib ist die Gemeinde. Das ist der Ort der Anbetung. Epheser Kapitel 3, ein Hand bleibt da, als Erinnerung. Epheser 3, ist der Gedankensprung zu groß? Ich freue mich. Ich liebe diese Vorschattungen. Umso reicher wird es, wenn dann ich lese, Jesus sagt, dann der Mose hat von mir geschrieben und wir bleiben nicht nur bei dem Fels und bei der erhöhten Schlange, sondern auch bei diesen Texten stehen und dann merken, schaut mal Epheser Kapitel 3, Vers 21. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Gott wird einen Ort wählen. Und wisst ihr, was passiert? Erinnert euch ans Markus-Evangelium. Gott verwirft die Führung Israels. Gott verwirft diesen Ort der falschen Anbetung, richtig? Und er erwählt einen neuen Ort. Einen neuen Ort der Erwählung. Er beruft neue Zwölfer. Die Apostel. Die gründen, legen das Fundament des neuen Orts der Anbetung, die Gemeinde. Und die Bibel sagt, und die Schrift Paulus sagt, ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde und in Jesus Christus. Warum? Weil die Gemeinde der Leib Jesu Christi ist. Das ist der Ort der Anbetung. Die Gemeinde Jesu. Und nur so viel, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich rede nicht von einem Gebäude und ich rede nicht von einer Ortsgemeinde. Das ist jetzt nicht mein Fokus, sondern ich rede, man kann nicht sagen, ich kann für mich meinen eigenen Glauben leben. Das ist mein Ort, das ist, so bete ich Gott an. Das ist halt meine Art, Gott anzubeten. Der Ort der Anbetung gibt es nur da, wo Gott gesagt, das ist der Ort der Anbetung und der ist nur in Christus Jesus. Und in seiner Gemeinde, das heißt in seinem Leib, in all denen, die ihm gehören. Nochmal, hier geht es nicht um ein Gebäude, wo man sagt, da muss man hingehen. Das ist nicht der Punkt. Hier geht es darum, wir werden das gleich sehen, das wird aufgebaut bis zu den falschen Propheten, dass man sich hüten soll davor, woanders Gott meint, Gott anzubeten können, als nur an dem Ort, wo ihn er bestimmt hat. Und er hat in Christus Jesus ihn bestimmt. Wenn Menschen kommen und meinen, Gott anzubeten, auf anderen Wegen, an anderen Orten, anderen Gemeinschaften, Kirchen, Dominationen, Institutionen. Gott sagt, hüte dich davor, dir einen eigenen Ort der Anbetung zu schaffen. Hüte dich davor. Ich sage, wo ich angebetet werden will. Und da haben sie sich doch so schwer getan. Und ich sage euch, das ist auch der Grund, warum Gott auch diesen Tempel damals zerstören lassen. Das ist nicht mehr der Ort der Anbetung. Gott hat einen neuen Ort gewählt. So herrlich. Also, das ist ein falscher Ort, den die Menschen sich aussuchen. Der richtige Ort, den Gott bestimmt. Und er hat ihn darum auch aus dem Stamm Juda, diesen Ort der Anbetung hervorkommen lassen. Das ist der Christus. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Ist aber jetzt kein so schwerer Gedanke, oder? So, jetzt geht mir mit mir weiter. Kapitel 13. Schließt gewisse Weise, schafft eine Verbindung, so ist besser. Kapitel 13, Vers 1, schaut mal, was er dann sagt. Das ganze Wort, das ich heute gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Und da klingt es schon sofort, ich höre es ja. So endet das Buch der Offenbarung, richtig? Interessant, gell? So endet das Gesetz Mose und so endet die Offenbarung. So, pass auf, nichts dazu tun und nichts wegtun. Was macht es mit euch? Wo entsteht Spannung? Oder entsteht keine Spannung bei euch? Ja. Das Gesetz ist doch, also wir haben doch gerade das Gesetz, wir sind mitten in den Rechtsbestimmungen und da könnte man ja meinen, ja, nichts wegnehmen und aber auch nichts. Zum Beispiel was nichts dazu tun. Okay. Das Evangelium von Jesus Christus, wir werden gerechtfertigt auf einem neuen Weg. Nicht aus dem Halten des Gesetzes, sondern allein aus Glauben könnte man meinen, hey, du tust aber was dazu, Paulus. Willi, du tust ja was dazu. Du nimmst uns das Gesetz weg, hat man mir schon vorgeworfen. Du nimmst uns das weg. Aber es steht doch geschrieben, nichts davon wegtun, nichts dafür. Richtig? So, wie gehen wir damit um? Oh. Aber in der Offenbarung steht es auch. Tun wir was dazu oder tun wir... Ja, wir tun doch nichts dazu. das deswegen so viel Mühe, um zu zeigen, dass das steht doch schon alles hier drin. Mose hat davon geredet, wie wenn, als Jesus kommt, er tut nichts hinzufügen. Dann hat er gesagt, wenn ihr Mose geglaubt hättet, dann würdet ihr auch mir glauben. Wir reden das Gleiche. Als Paulus seinen Römerbrief beginnt, wie beginnt er? Das Evangelium Gottes, das Gott durch seine Propheten und Knechte offenbart hat, jetzt uns gegeben. Er sagt, ich erzähle euch nichts Neues. Das steht schon alles da drin. Das heißt, wir tun nichts hinzu. Wir tun es nichts weg, sondern wir bleiben bei dem, was eigentlich gesagt ist. Als Jesus kam, Matthäus Kapitel 5 sagt er, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Wehe dem, der nur ein Jota wegnimmt. Wehe dem. Jesus kommt nicht und sagt, nee, das war's. Nein, ich bin gekommen, es zu erfüllen. Ich bin das hier. Wehe, ihr nehmt was weg, dann nehmt ihr was von mir weg. Wehe, ihr nehmt diese Prophezeiungen. Wehe, ihr nehmt diese Hinweise. Wehe, ihr nehmt das weg. Nichts davon wegnehmen. Auch nichts hinzutun. Kommen die dann die Mishnah und die Gebera oder wie heißt die Auslegung? Und der Talmud, dann die Zusammenfassung, was letztendlich dann, hab ich jetzt mal euch vorgelesen, was die Rabbiner sagen. Du musst die Mishnah beachten, mehr, also die, nee, es ist, du wirst dann gerettet werden, wenn du die Tradition der Ältesten bewahrst und nicht das Gesetz. Es ist wichtiger, die Lehre der Ältesten zu befolgen und die Tradition als das Gesetz. Ich habe Zitate von Rabbinern. So, ja. Wo man, darf ich mal echt wieder fies sein? Das ist genauso auch wie in manchen unserer Gemeinden. Darf ich, wenn du Fernseher guckst, kriegst du verloren. Ich übertreibe jetzt, weil wahrscheinlich niemand das sagt, damit sich niemand von euch angegriffen fühlt. Nicht mehr. Wenn du das, wenn du dich so kleidest, wenn du das isst, wenn du das trinkst, wenn du das schaust, wenn du das machst, dann gehst du verloren. Das ist in gewisser Weise genauso. Man tut zu Tradition. Und dann sagt man, wo steht in der Schrift? Ja, wir wurden so gelehrt. Und das ist Gesetz. Und das ist für mich über die katholische Kirche oder anderen Sekten und Strömungen ist, ich sage so, für mich sehr offensichtlich. Aber es ist oft nicht offensichtlich in den Töpfen, in denen man aufwächst. Dann nimmt man das nicht so wahr, wo auf einmal Regeln und Normen und an denen dann behauptet wird, dass das Grundlage für Rettung ist. Und das ist gefährlich. Und da müssen wir bei uns selbst dann anfangen und sagen, okay, wo halten wir die Tradition höher als eben das Wort selbst? Wo tun wir etwas hinzu? Oder wo tun wir etwas weg, was das Wort sagt? Aber hier die Grundlage erstmal, das heißt, Gott lieben und das ganze Gesetz halten, die Ordnung, das Wort ernst nehmen und es so nehmen, wie es ist. Nichts hinzu, nichts weg. Nichts hineininterpretieren und nichts hineinlegen, aber genau nichts wegnehmen und weginterpretieren. Ah ja, ist nur Geschichte, ist damals die Zeit, hat Paulus halt Frauenfeind zum Beispiel. Gilt nur Israel, genau, gilt uns nicht. Genauso weg. Und jetzt schaut mal, was jetzt kommt. Interessant doch, was kommt in Kapitel 13, Vers 2? Falsche Propheten. Warum kommt das jetzt hier? Bewahrung des Wortes, nichts hinzutun, nichts wegtun. Und es ist die Rede, Vers 2. Kapitel 13, Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht, oder einer, der Träume hat und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hatte, indem er sagte, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Ich stelle euch auf die Probe. Ich stelle euch auf die Probe. Liebt ihr mich oder liebt ihr nicht? Mich nicht. Und was passiert? Schau mal, nichts wegnehmen von meinem Wort, nichts hinzutun. Bewahre mein Wort. Und ich, und dann sagt, macht Gott Folgendes. Dann heißt es, falsche Propheten werden kommen. Erinnert ihr? Ah, nee, da kommen wir noch. Petrus wird Kapitel 2 im 2. Petrusbrief sagen: So wie unter dem Volk Gottes falsche Propheten waren, so sind welche unter euch. Falsche Lehrer, falsche Propheten. So, darauf bezieht er sich hier, auf diese Stellen hier. Und dann heißt es, wenn in deiner Mitte, wenn solche kommen und sagen, hey, die Zukunft vorhersagen, Zeichen, Wunder tun, all diese Dinge, aber sie sagen, lasst uns anderen Göttern hinterherlaufen. Was bedeutet das? Das ist eine Zusammenfassung. Sie werden euch von mir, von meinem Wort wegbringen. Du sollst nichts tun, nichts wegtun. So. Und wenn jemand kommt und euch von mir wegbringt, und obwohl Zeichen, Wunder geschehen, so dann, was, dann merkt, wenn sie von mir wegbringt, das ist ein falscher Prophet. Woran merkt man einen falschen Propheten? Nicht an Zeichen und Wunder, sondern an der Lehre. Gerade kursiert ein kurioses Video durchs Internet und Nachrichten. Wir wissen gerade, in den USA passiert ja einiges, gell? Es kommt einem das ist nicht im Verborgenen. Es gibt die spirituelle Beraterin von Donald Trump. Eine Paula White heißt sie. Sie ist die spirituelle Beraterin. Ist eine Charismatikerin extremsten Grades. Befreundet mit Benny Hinn, kennt ihr ihn? Das sind extreme Scharlatane, kann ich nur sagen. Anders kann ich sie nicht nennen. Zeichen, Wunder, all das vorhanden. Und sie... In diesen Tagen, es kursiert ein Video, in dem sie für den Sieg für Trump betet. Ihr könnt es euch anschauen, das ist erschreckend. Wisst ihr, was sie betet? Sie betet sich in Ekstase, in so trance-mäßig. Sie sieht schon den Sieg, sie prophezeit schon den Sieg und sie betet die Engel Afrikas herbei. Ja, Dämonen. Und dann beginnt sie in dieser Sprache zu... das könnt ihr euch anhören. Das kursiert gerade überall. Und die betet diese Dämonen herbei für diesen Kampf jetzt, für diese Bundesstaaten, die jetzt noch ausgezählt werden. Betet Dämonen herbei, die dann helfen sollen für den Sieg. Und wisst ihr, in welchem Namen? Im Namen Gottes Jesu. Ich höre, in Jesus' Name... Und dann geht's los mit diesen komischen Lauten, die dann... Und ich sitze da und denke... Und die Welt macht sich lustig darüber, natürlich, gell? Und das im Namen Gottes, Gott verherrlichen, Jesus verherrlichen. Nein, das ist nicht... Die können das laut sagen im Namen Gottes, im Namen Jesu. Deswegen sagt Jesus, ich kenne euch nicht, haben wir nicht in deinem Namen Zeichen, Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, haben wir das nicht alles getan? Das ist nicht das Kennzeichen. Warum können sie Zeichen Wunder tun? Vieles ist ja wirklich Betrug, gell? Es gibt so vieles, sogar nachgewiesen, zum Beispiel, so Benny Hinn. Er kommt hin und alle Menschen in Trance zu bringen, ja? Und dann damit, er sagt, ich gebe euch den Geist Gottes. Und dann heißt Folgendes, der Saaltechniker, dem wird gesagt, wenn er ihm ein Zeichen gibt, dann schaltet die Klima ein. Und dann sagt er, empfangt den Geist und dann wird die Klimaanlage eingeschaltet. Und auf einmal kommt ein und die Leute fallen alle um. Wir spüren den Heiligen Geist. Und ich lüge nicht, da kommen Dinge an die Teil. Ich sage, angefangen von Hypnose bis zu solchen manipulativen Dingen, bis erwiesenen, dass die Heilung, Wunder, alles wirklich falsche. Aber es passieren auch Dinge echt. Ich weiß noch, ein Bruder, während meiner Arbeitsberufszeit, wir haben uns immer in der Pause getroffen, haben uns im Glauben ausgetauscht und dann sagte Willi, ich war Ich kenne jemanden, der war auf so eine Veranstaltung, auf so einem Heilungswunder, und der kam und hat mir gezeigt: Schau mal, mir ist ein Zahn nachgewachsen, Willi. Der war nicht da, der Zahn ist nachgewachsen. Der hat dafür gebetet, zack, Zahn nachgewachsen. Wahrscheinlich der Weisheitszahn. Er war halt weg, war eine Lücke, war kaputt und dann ist halt so. Ich kann sagen: Ja, kann gar nicht wahr sein, ist eine Prothese. Ich habe keine Ahnung. Und ich zweifle auch nicht mal, ob dass es funktioniert. Sondern der Punkt ist, hier heißt es, und es wird geschehen. Liebe Freunde, wer macht die, es ist nicht ihre Macht. Die Zeichenwunder geschehen nicht, weil sie die Macht haben, sondern die geschehen, weil Gott es macht. Er erlaubt es. Er lässt zu, dass sie, darf ich so sagen, das ist wie diese Wahrsagerin, die den Geist Samuel herbeigebeten hat. Und als dann der Samuel kam, ist sie erschrocken. Warum? Weil sie nie gedacht hat, dass es funktioniert. Nicht sie hat den Samuel aus dem toten Schlaf geholt, sondern Gott hat Samuel geschickt. Und sie war perplex. Ja. Todesangst. Es ist Gott, der es erlaubt. Und das ist das Erschreckende. Gott sagt: Okay, woran hängt euer Herz? Nochmal, hängt es an mir oder hängt es an euch? Liebt ihr euch, dann wird ihr die lieben, die euch alles geben, was ihr wollt. Wenn sie euch heilen, Halleluja, solange du mir Gesundheit gibst, bist du mein Freund, glaube ich dir. Solange du, die ist übrigens eine Wohlstandsevangelistin, diese Paula White, sie lehren, dass wir Königskinder sind und man daran nur Königskinder erkennt, wenn sie reich sind. Deswegen muss man, die ist Millionärin. Ja, das ist ihre Theologie. Geht es um Gott? Von wegen. Das ist Selbstliebe. Und sobald ich das bekomme, ist mir alles recht. Solange ich Heilung bekomme, ist mir doch recht, wer über mich betet. Und wenn er sagt, dass es von dem Gott ist, den er anbetet, aber mir hilft, und das ist oft, aber es funktioniert doch, Willi. Und er sagt, nur solange es funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es wahr ist. Ja, woran kann ich es erkennen? Was wird über diesen Gott gesagt? Nicht man, ja, im Namen Jesu Christi. Was verstehen Sie von Jesus Christus? Wer ist Ihr Gott? Wer ist Ihr Jesus Christus? Denn es wird viele falsche Christusse gepredigt und gelehrt. Viele falsche Propheten treten auf und bringen einen anderen Christus. Das ist nicht der Christus, von dem ihn die Schrift lehrt. Und nur weil Zeichen und Wunder passieren, aufpassen. Und warum? Gott sagt: Ich prüfe oft, wie der Andi schon gesagt hat, ich prüfe euch, was ist euch wichtiger, ein Wunder oder ich? Und Menschen sind Wunder wichtiger. Vielen ist das wichtiger als Gott selbst. Das offenbart was? Ihr Herz. Und zwar ein beschnittenes oder ein unbeschnittenes. Das beschnittene Herz liebt Gott. Das unbeschnittene Herz liebt sich selbst. Das ist eine Prüfung, die hier ist. Das ist eine Prüfung. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele liebt. Ob ihr mich liebt, der Herr prüft. Jesus sagt in Matthäus 18: Weh dem, wegen dem die Versuchungen und Anstöße der Welt kommen. Aber sie müssen sein. Sie müssen sein. Jesus sagt, es werden viele falsche Christen und viele falsche Propheten kommen. Er weiß, er könnte auch sie alle hindern, oder? Er lässt zu. Sie müssen sein. Weil sie prüfen, weil sie offenbaren, ob jemand wirklich Gott liebt oder eben nicht. Und das Entscheidende ist, lasst uns anderen Göttern hinterhergehen. Das heißt, sie bringen ein anderes Gottesbild. Einen anderen, ich sage, einen anderen Christus, ein anderes Evangelium. Vers 6. Ne, Vers 5 muss ich noch. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachlaufen und ihm sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr die dienen und ihm anhängen. Was habe ich immer betont? Ich hoffe, ist nicht überhört worden. Wem nicht? Nicht den Propheten. Propheten scharen Menschen um sich. Sie scharen Menschen um sich. Um was geht's? Um ihn oder um Gott? Und darum kann man, es ist euer Gott, sollt nachfolgen wem? Gott nachfolgen. Um Gott nachzufolgen, muss man Gott kennen, richtig? Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ihn sollt ihr fürchten, nicht. Ich habe mir angeschaut, diese falschen Propheten, die wehren sich ja unglaublich. In der Vorbereitung fürs Markus-Evangelium habe ich mir so, wie sie sich selbst legitimieren oder wie sie mit Kritikern umgehen. Es ist erschreckend, wie sie Menschen verfluchen, ihnen androhen, sie werden sterben, sie werden umgebracht werden. Sie sind ja die Gesalbten Gottes, wenn man sie antastet, das hört man Gott an und so. In einer echt extrem, da war Mimalgo übrigens nicht weniger hart, wirklich nicht weniger hart. Da hat er Dinge losgelassen, da dachte ich, das ist echt unerhört. Wir laufen keinen Menschen hinterher. Wir binden uns an keinen Menschen. Wir binden uns an Christus. Es sind seine Gebote, es sind seine Stimme. An ihn hängen wir. Vers 6. Und jener Prophet oder der die Träume hat, soll getötet werden. Denn er hat Abfall vom Herrn, euren Gott, gepredigt. Krass, gell? Jetzt. Richtig. Nach dem Gesetz schon lang tot. Er hat keine Ahnung, wie sehr er von der Gnade profitiert. Aber ich will ja gar nicht bis dahin schauen. Was glaubt ihr, warum die Juden versucht haben, Jesus zu töten? Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Sohn Gottes. Okay? So, folgt mir nach. Okay? Könnt ihr verstehen, warum die blinden Juden, von den blinden Menschen, die ein beschnittenes Herz und in Mose nicht begriffen haben, von was die Rede ist, was mussten sie mit Jesus konsequenterweise machen? Konsequenterweise umbringen. Was haben sie getan? Genau das. Für sie war Jesus was? Falscher Prophet. Er hat sie weggeführt von dem wahren Gott, dem Gesetz, weggebracht. Er hat gesagt, nein, das Gesetz muss man nicht halten. Er hat nicht den Sabbat geheiligt, die Hände nicht gewaschen, die Tradition nicht bewahrt. Er bringt unser Volk weg von Gott. Also, was muss man mit dem machen? Hat er Wunderwerke getan? Haben sich erfüllt? So, das wäre doch die Legitimation hier, oder? Für sie. Ist das alles? Nee, ist noch nicht alles. Gott wird noch mehr dazu sagen. Aber ich will nur, dass ihr auch da versteht, wenn man nicht begreift, was Gott wirklich durch Mose sagt, ist man in der Gefahr, wen zu töten? Jesus selbst. Schon krass, oder? Wenn man nicht begreift, was die Botschaft davon ist, sieht man sich sogar legitimiert. Deswegen hat Paulus gedacht, er macht es für Gott, als er die Gemeinde Jesu verfolgte und sie tötete. Er macht es für Gott und gibt ihm die Ehre. Weil sie bringen die ja weg von dem einen wahren Glauben. Der Punkt ist der, sie haben den einen wahren Glauben nie erkannt. Sie hatten kein beschnittenes Herz. Sie haben etwas von dem Wort weggetan oder zu dem Wort hinzugetan. Und das ist die Gefahr auch heute, dass Leute sich auf so diese falschen Propheten, die das Evangelium nicht erkennen, dass sie sich auf die Schrift berufen. Und sie sagen, hier steht doch da, Sabbat steht doch da, Sabbat heiligen. Aber sie nicht begreifen, von welchem Sabbat ist die Rede. So bauen sie dieses System und diese Lehrgebäude auf. Also, Jesus warnt von falschen Propheten. Aber wisst ihr was? Er warnt nicht nur von falschen Propheten. Das wird enger, die Masche. Schaut mal ab Vers 7. Er warnt vor der Familie. Jetzt geht es an die Substanz. Okay, falsche Propheten, das ist eine Sache. Verführung ist groß. Aber was ist, wenn in der Familie das passiert? Vers 7. Wenn dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, oder dein Sohn, oder deine Tochter, oder die Frau an deinem Busen, oder dein Freund, der dir wie dein Leben ist, dich heimlich verführt. Jetzt kommt die nächste Stufe. Ja? Das sind die engen Verwandten, das sind die engen Freunde, also nicht ohne Grund, der an deinem Busen oder der dein Leben ist, wie dein Leben ist, das heißt, das ist eine tiefe Verbundenheit. Und da ist die Warnung, wenn der dich heimlich verführt. Wisst ihr, von was hier die Rede ist? Das ist, worauf Jesus Bezug nimmt oder das Neue Testament und sagt, viele Falsche werden zu euch in eure Mitte hineinkommen und verkehrte Dinge lehren. Und es werden viele aus eurer Mitte aufstehen und falsche Dinge lehren. Das ist hier. Aufstehen und heimlich verführen, wegbringen. Also auf der einen Seite die Propheten, auf der anderen Seite die Familie, nach dem Gesetz ebenfalls. Nach dem Gesetz bedeutet das Konsequenz, gell? Ich lese vielleicht noch zu Ende, damit wir das spüren. Heimlich verführt, indem er sagt, lass uns gehen und andere Götter dienen. Auch wieder wegbringen von Gott. Die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die rings um dich her sind, nah bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, dann darfst du ihm nicht zu Willen sein und du sollst seinetwegen nicht betrübt sein, nicht auf ihn hören und nicht schonen, noch Mitleid mit ihm haben. Krass, gell? Nicht schonen, nicht Mitleid mit ihm haben. Noch ihn decken. Ist halt Familie. Gell? Hart.
Was heute wieder auch geschieht im buddhistischen, muslimischen, wenn ein aus der Verwandtschaft sich konvertiert,
wird er nicht geschont. Ja?
Ohne Schonungslos. Ja. Weil er verraten hat praktisch.
Aber wir reden hier nicht vom Buddhismus, wir reden nicht von Islam, wir reden vom Gesetz. Wir reden vom Gesetz Moses. Ganz ehrlich, wer will unter das Gesetz hier sich stellen? Aber auf der anderen Seite, wir leben, es ist für eine Verkündigung der Gerechtigkeit. Deswegen sind wir im Neuen Testament. Wie gehen wir mit falschen Lehren um, gell? So, wie viele Christen in den Gemeinden wissen eigentlich, dass es zum Beispiel pure Gesetzlichkeit ist? Aber es ist halt Familie. Es ist halt meine Verwandten. Ah, wenn ich was sage, oh, dann ist halt, da geht's der Riss durch die Familie. Oh, dann verliere ich mein Kind, verliere ich meine Tochter, meinen Sohn. Jetzt will ich euch das Abspüren einfach nur lassen, was Jesus damit sagt. Wer seine Familie, seine Frau, seine Kinder, sein Haus und Hab und Gut mehr liebt wie mich. Das ist Probe. Probe ist nicht nur, wenn die falschen Propheten kommen. Das ist offensichtlich für uns Probe. Probe ist auch, wenn es in der Familie kommt. So, wen lieben wir mehr? Und wenn ich sage, nein, da ist meine Tochter und mein Sohn mir wichtiger, dann was ist die Liebe, was sagt es über meine Liebe zu meinem Herrn? Vermag mein Herr, meine Tochter, mein Bruder, mein Freund, meine Frau zu retten? Ja. Ja. Vermögen meine Verwandten das? Nein. An wen soll ich mich hängen? Es ist, ich will euch nur abspüren, dass, schaut mal, das, was wir hier Mose haben, wir müssen diese zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist Gesetz. Das ist der Maßstab für das Land Leben hier. Überlegt mal, das ist der Maßstab. Das andere ist aber, wie das auf unsere neue Ruhe übertragen wird. Weil Jesus beruft sich und wenn er diese Dinge sagt, dann gründet das hier in diesen Dingen. Das ist ja nicht losgelöst. Wer steht an unserer ersten Stelle? In dem Fall Christus. Ja, Christus. Ich muss sagen, als meine kleine Tochter noch jünger war, da sagen die Kinder ja ganz oft, ich liebe dich. Ich hab dich lieb. Voll schön. Deswegen, allein nur der Grund würde ich mir wünschen, die würden nie groß werden. Ja. Aber die zeigen das auf einem anderen Weg jetzt, wenn sie größer werden. Und das genieße ich genauso. Aber meine Tochter, ich kam abends zu ihr zum Gebet und dann sagt sie, Papa, ich hab dich lieb, aber Jesus mehr. Und dann, und ich gucke mein Herz, kein Stückchen Neid und Eifersucht. Du bist der beste Papa, sagen viele Kinder. Du bist der beste Papa, aber nur auf der Welt. Ja, und dann keiner. Und ich denke, oh ja, ja, bewahre das bis zum Ende. Ich sage, lieb Gott mehr wie mich. Lieb ihn mehr wie mich. Lieb Jesus mehr wie mich. Das ist, darum geht's. Lieb mich auch. Aber Jesus mehr. Und wenn du wählen musst, wähl ihn. Ich kann dich nicht retten, er kann dich retten. Nur er allein kann das tun. Schaut mal Vers 10. Sondern du musst ihn unbedingt umbringen. Unbedingt. Das ist Gesetz. Oh, bin ich froh, dass wir nicht unter dem Gesetz sind. Oder? Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie viele Gemeinden noch überleben würden. Wie viele Familien. Weiter. Deine Hand soll zuerst gegen ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Und du sollst ihn steinigen, dass er stirbt. Denn er hat versucht, dich vom Herrn, deinen Gott, abzubringen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Und ganz Israel soll es hören, dass sie sich fürchten und in deiner Mitte nicht länger so etwas wie diese böse Sache tun. Versteht ihr, warum sie den Paulus gesteinigt haben, gell? Ja, das ist Steinige vom ganzen Volk. Er bringt uns weg von unserem Gott. Haben sie hier, zack, gemacht, nach dem Gesetz. Aber versteht ihr, warum Paulus sagt, einen Ältesten greifen nicht oder zwei oder drei Zeugen an, aber wenn ja, soll von der Sünde vor die ganze Gemeinde, damit der Rest sich fürchtet. Das ist ebenfalls eine Anwendung von hier. So, es muss Furcht, so, das ist kein Spaß. So, wenn ein Ältester sündigt und das ist offensichtlich, dass er es tut, er das Vorbild der Herde ist und einer, der vorangeht, soll man ihn auch öffentlich tadeln, da muss Buße geschehen, damit der Rest nicht denkt, hey, ist nicht so schlimm. Es hat Konsequenzen für die ganze Herde. Nee.
Nicht gesteinigt, aber dass jemand rauskam und seine Sünden oder verzeihte.
Nein, nicht, ich rede nicht von, die Bibel sagt nicht, jeder soll seine Sünden von dir bekennen. Das wird gemacht, das ist unser Seelenstriptis. Davon halte ich nicht. Wenn die Sünde zwischen vier Augen bekannt ist, dann muss man das nicht vorne noch und das wird von oft verlangt. Das ist, darum ist nicht die Rede. Hier ist die Rede von einem Ältesten. Warum? Weil er eine Verantwortung hat. Da ist Schaden entstanden. Und da kann man nicht sagen, ja, ja, nicht so schlimm oder so. Ganz ehrlich, es gibt Konsequenzen. Und wenn ich das sage, habe Angst, das zu sagen, weil das wird voll auf mich zutreffen. Wenn da eine Überführung muss stattfinden und das sind all diese Dinge, die aus dem Neuen Testament hier ihre Wurzel haben und die ihre Anwendung finden. Gott sei Dank leben wir unter der Gnade, wirklich leben wir unter der Gnade. Aber das ist noch nicht alles, ab Vers 13. Wenn du von einer deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt, dort zu wohnen hörst, es sind Männer, ruchlose Leute. Kommt euch der Begriff bekannt vor? Rote Korach, Lot, Petrusbrief spricht von Ruchlosen. Ja? Daher kommt das, Ruchlose. Ja? Sind es Männer, ruchlose Leute aus deiner Mitte hervortreten und haben die Bewohner in ihrer Stadt verleitet, indem sie sagten, lasst uns gehen und anderen Göttern dienen, wiederum. Also der nächste Kreis, wenn du in einer Stadt lebst, und die dazu bringt, dass Menschen Götzen hinterherlaufen. Also Männer in dieser Stadt, nicht die Stadt, sondern Männer in dieser Stadt. Lass uns anderen Göttern hinterherlaufen. Dann sollst du untersuchen und nachforschen und genau fragen, also wirklich eine gründliche Untersuchung, ob das sich so verhält. Und siehe, es ist Wahrheit, Steht die Sache fest, ist dieser Gräuel in deiner Mitte verübt worden, dann sollst du die Bewohner dieser Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Das ist radikal, oder? Ja, radikal. Versteht ihr, warum es gut ist, dass wir nicht unter dem Gesetz sind? Aber was lernen wir für uns? Wir verstehen aber genauso, warum Jesus und das Neue Testament permanent vor falschen Propheten warnt. Von denjenigen, die uns wegbringen von der Gnade Jesu Christi. Die uns wegbringen von der wahren Erkenntnis Gottes. Es steht viel auf dem Spiel. Machen wir einen Sprung nach der Pause.